Stadtkantine. Intendantin Ute Lemm im Gespräch mit Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Der Theaterpodcast des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stadtkantine, wieder hier aus dem Tonstudio des Rendsburger Stadttheaters, kurz nach Ostern 2024. Um uns herum blüht und grünt alles ganz wunderbar. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit Torge Korff einen Gesprächsgast habe, mit dem ich bisher noch nicht in diesem Format verabredet war, der sich gerade von Kiel nach Rendsburg durchgekämpft hat mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, auch gerade eine große Neuseelandreise hinter sich hat und sicherlich vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer als der langjährige Leiter des Flensburger Kulturbüros bekannt ist, jetzt sich aber für neue Wege entschieden hat. Schön, dass du da bist, lieber Torge. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie gesagt, du bist viele Jahre, seit 2004 bis zum Februar in diesem Jahr in Flensburg fürs Kulturbüro der Leiter gewesen, warst zwischendurch aber auch mal im Flensburger Gesundheitsamt und bist jetzt ganz neu, ist ein langer Titel, Referent für Informationstechnik und Informationsmanagement beim Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes. Also irgendwie gefühlt ein ganz anderer Bereich, zumal du selbst ja eigentlich Diplom-Kulturwirt bist, Sprachen studiert hast. Zwischendurch dann auch noch mal wissenschaftlicher Mitarbeiter warst an einem Lehrstuhl für romanische Kulturwissenschaft und interkulturelle Kommunikation, am Nordkolleg gearbeitet hast. Gibt es einen Schwerpunkt, wo du sagen würdest, der bindet dann doch alles zusammen, was du im Laufe deines Lebens gemacht hast?
Naja, vielleicht der Schwerpunkt, das Verbindende zu suchen. Also das hat mich eigentlich schon immer geprägt. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe vielleicht untypisch für jemanden, der sich mit Kultur beschäftigt, einen Mathe-Physik-Leistungskurs gehabt. Also dieses Interesse für Naturwissenschaften, für Mathematik, für Physik, auch für Informatik, das war schon immer da. Aber ich habe auch sehr früh die Begeisterung für Französisch, für französische Literatur, für französisches Theater entdeckt, das dann zusammengeführt und eine französische Theatergruppe bei uns an der Schule gegründet gehabt. Und den Einstieg in unsere Schultheater-AG über den Bereich Technik gefunden gehabt, aber da dann letztendlich auch Schauspiel und Regie gemacht. Also irgendwie war das schon auch immer dann zusammen. Und das hat sich seitdem eigentlich durchgezogen.
Und das Ganze hast du quasi auch mitgebracht zurück nach Schleswig-Holstein. Du kommst ja aus der Region, hast dann eben die letzten 20 Jahre in Flensburg gelebt. Wie ist das, wenn man so französisch affin ist, wenn man auch in Cordoba in Spanien studiert hat? Findet man hier oben trotzdem ein Zuhause wieder?
Ja, also wirklich die Sprache im Alltag sprechen, das, also weder Französisch noch Spanisch, das ergibt sich dann nicht, da ist es dann durch Dänisch überlagert worden oder ab und zu mal Englisch. Und die romanischen Sprachen, die mich ja schon auch immer begleitet haben, waren dann leider eher nur noch was für den Urlaub. Aber dadurch, dass meine Frau auch sehr französisch affin ist und wir uns tatsächlich auch in der französischen Theatergruppe der Uni Passau kennengelernt haben und eben beim Theaterspielen auf Französisch, sind wir dann doch auch sehr häufig in den Urlaub, vor allem nach Frankreich, gefahren. Und so, dass ich dann ein bisschen die Affinität für Frankreich noch ausleben konnte.
Zu deiner Berührung mit der Theaterwelt kommen wir gleich noch. Aber spannend fand ich oder finde ich auch, dass dann für dich das Podcasten in den letzten Jahren auch nochmal mit dazu gekommen ist in diesen großen Strauß an Themen, mit denen du dich beschäftigt hast. Und tatsächlich ein Podcast mit dem schönen Titel »Keine Faxen – Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen«. Wo kamen denn die Themen dann plötzlich her? Digitalisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite öffentliches Gesundheitswesen.
Naja, es war so ein bisschen, wenn man so will, fast schon mein Erbe im Gesundheitsamt in Flensburg. Also es wurde aber dann irgendwann klar, ich kann die 2 Jahre, die ich mich da um Digitalisierung gekümmert habe, nicht fortsetzen. Und habe aber als jemand, der auch gerne Kontakte knüpft zu Menschen in anderen Gesundheitsämtern dann in dem Fall oder auch zur Akademie für öffentliches Gesundheitswesen und das gesamte Umfeld, wollte das irgendwie aufbewahren und habe dann gedacht, dann ist ein Podcast vielleicht auch ein gutes Mittel, das sozusagen, zu dokumentieren. Und es war dann ja tatsächlich auch schon mein 3. Podcast. Also ich habe 2-mal vorher schon geübt und die Themen haben sich dann tatsächlich aus meinem Job ergeben. Also alles, was dann zu dem Zeitpunkt in den Gesundheitsämtern diskutiert worden ist, digitales Reifegradmodell, Software für Pandemie-Management, ein Forschungsprojekt, wo es um die Früherkennung von Infektionsausbrüchen ging. Grundsätzlich nochmal, kann man im öffentlichen Dienst agil arbeiten und damit Digitalisierung vorantreiben? So habe ich die Themen dann gefunden.
Aber dass du vom Kulturamt ins Gesundheitsamt gewechselt bist, das hatte tatsächlich mit der Pandemie zu tun.
Ja.
Und damit, dass die Arbeit im Gesundheitsamt einfach so viel mehr Kräfte auch, glaube ich, erfordert
genau.
hat für die Stadt Flensburg.
Genau. Und da bindet sich das wieder zurück zu Französisch und Kultur. Ich glaube, es gibt von Albert Camus in Der erste Mensch irgendwo so den Satz, der Zufall ist in Sachen Kultur nicht der schlechteste Ratgeber. So, sinngemäß.
Und über die Pest hat er ja auch geschrieben. Also dem, okay.
Genau, und bei einem Theaterstück von Camus haben meine Frau und ich uns tatsächlich kennengelernt. L'état du siège, was im Prinzip die Theaterumsetzung der Pest ist. Aber zurück zum Gesundheitsamt. Ich glaube, es gab ein ziemliches Chaos in dieser Pandemie, die ja sich für alle neu war. Und ich bin gefragt worden, im Gesundheitsamt auszuhelfen, nicht vor dem Hintergrund Digitalisierung, denn diese IT-Affinität wusste oder kannte man in der Stadtverwaltung, glaube ich, gar nicht, sondern mehr vor dem Hintergrund, ich habe schon mal was organisiert und ich war ja auch nicht der Einzige, der ins Gesundheitsamt dann gewechselt ist zur Unterstützung. Eigentlich erstmal mehr mit der Vorstellung, naja, vielleicht kann uns der Torekow da organisatorisch in den Strukturen helfen und hat aber dann ganz schnell dieses Defizit im Bereich Digitalisierung gesehen und so wurde das dann zu meinem Thema.
Und das hast du jetzt ja noch mal mehr in die Mitte gerückt, indem du jetzt eben nach Kiel ganz frisch gewechselt
genau.
bist und dort im Ministerium auch in einem Bereich arbeitest, wo es um Digitalisierung,
genau.
Informationsmanagement geht. Was ist da jetzt so der Schwerpunkt deiner Arbeit?
Der Schwerpunkt ist einmal das Online-Zugangsgesetz. Also typisch deutscher Name, das gibt es ja schon seit 2017 und sollte 2022 fertig sein. Also die Möglichkeit, dass die BürgerInnen sich auch digital an den Staat wenden können. Das konnten sie zum Teil, nur die Prozesse danach waren häufig dann wieder analog. Also man konnte auf einer Internetseite irgendwas eingeben und in der Behörde ist es dann wieder ausgedruckt worden und auf Papier weitergearbeitet worden. Jetzt spricht man von einer Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Also was einmal digital war, soll auch digital bleiben. Da habe ich jetzt auch neu gelernt, bin ich Spock, was nichts mit Raumschiff Enterprise zu tun hat, sondern für Single Point of Contact steht, also für das Umweltministerium quasi die Aktivitäten rund um das Online-Zugangsgesetz koordinieren soll. Und der Bereich Datenschutz und Informationssicherheit gehört noch dazu. Ist, muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, für mich zum großen Teil auch mit Neuland. Und das ist aber auch gerade das, was mich daran reizt, mich auch neu in diese Aufgabe reinarbeiten zu können und mit Sicherheit ganz viel lernen zu dürfen.
Da wünsche ich dir, dass du dann sozusagen die Klarheit und die ja, souveräne Gelassenheit eines Spock dann trotzdem in diese Tätigkeit mit hineinnehmen kannst. Ich glaube, die ist da durchaus erforderlich. Du hast jetzt aber sozusagen zwischen Ende in Flensburg und Start in Kiel nochmal eine ganz besondere Zeit gesetzt, die du ja auch seit einigen Monaten schon über einen Podcast quasi begleitest. Deine Tochter ist gerade in Neuseeland unterwegs. Mit ihr zusammen machst du einen Podcast Far Away in Neuseeland. Was magst du am Podcast? Warum gerade dieses Medium, um Erfahrungen weiterzugeben?
Ja, es ist ein sehr unprätentiöses Medium. Also ich bin ja weder Journalist noch Professor, professioneller Medienmacher noch Schauspieler noch irgendwas. Und die Hürde, einen Podcast aufzunehmen, ist halt nicht so groß, wie jetzt eine Radiosendung zu präsentieren. Und auf der anderen Seite ist es ein Angebot. Also ist ja okay, wenn jemand den Podcast, den ich mache, doof findet oder ihn das nicht interessiert, aber dann braucht er ja nichts zu hören. Also es ist ja nicht gebührenfinanziert, es nimmt keinen festen Sendeplatz ein. Und ich mag aber auch dieses Plauderhafte, das nicht ganz durchstrukturierte. Es gibt ja auch Podcasts, die sind wie ein Radiofeature produziert. Aber gerade dieses Gesprächsformat mache ich unheimlich gerne und höre auch liebend gerne Podcasts, wo das eben zum Tragen kommt, wie jetzt zwei zu nennen, Hotel Matze oder auch Hörbar Rust von der Bettina Rust, die es eben auch ganz toll schafft, dafür zu sorgen, dass sich Menschen öffnen und der Mensch erlebbar wird. Oder Matze Hilscher von Hotel Matze sagt das immer, er möchte herausfinden, wie die Menschen so ticken.
Und bist du dadurch jetzt auch in Neuseeland anders unterwegs gewesen, weil du immer so ein bisschen im Hinterkopf hattest, was kann ich daraus dann im nächsten Podcast erzählen? Ist das vielleicht für deine Tochter auch nochmal eine andere Art und Weise, diese Reisezeit zu erleben, weil sie dann mit dir vielleicht auch über das ein oder andere so ein bisschen reflektiert?
Ja, ich glaube schon ein bisschen. Wobei wir haben eine ziemlich klare Arbeitsteilung in dem Podcast gehabt, zumindest zu Beginn, als sie in Neuseeland war und ich noch in Deutschland. Sie hat einfach von dem erzählt, was sie erlebt hat und ich habe mich doch auch sehr stark in das Thema Neuseeland, neuseeländische Geschichte, Kultur, Maori-Kultur eingelesen. Das ist, glaube ich, aber auch typisch für mich, dass wenn mich mal sowas packt, dann bleibe ich auch dran. Und das mich theoretisch beschäftigen mit Neuseeland war eher vor der Reise. Während der Reise war es, glaube ich, schon auch, also ich habe schon auch gezielt Orte angesteuert, von denen ich gelesen hatte. Wie gesagt, die Kultur der Maori, die ja wirklich typisch ist für Neuseeland, mich sehr beschäftigt und bin deswegen ganz gezielt nach Rotorua gereist, wo eben auch noch sehr viel lebendige Maori-Kultur vorhanden ist, und auch nach Waitangi, wo so der Vertrag zwischen den Maori-Stämmen und der britischen Krone damals 1840 abgeschlossen worden ist und was so als Gründungsurkunde von Neuseeland gilt. Aber der Podcast hat mich zumindest nicht gestresst in Neuseeland. Ich konnte entspannt reisen. Hab ab und zu mal das Handy gezückt und einfach Geräusche aufgenommen, wo ich dachte, die könnten jetzt reinpassen. Also in der aktuellen Folge ist ein bisschen Meeresrauschen vom Norden Neuseelands zu hören. Das war jetzt schon vor allem eine Reise, um Neuseeland zu erleben, um mit meiner Tochter gemeinsam was zu unternehmen und nicht in erster Linie eine Podcast-Produktionsreise.
Also da, wo andere sich ihre Reisenotizen machen, nutzt du dann durchaus dieses Podcast-Format, um dann vielleicht das eine und andere nochmal auch für dich selber sicherlich auch festzuhalten in Erinnerung.
Ja, und auch einfach spontaner nochmal sein zu können. Also dieses Aufnehmen über 18.000 Kilometer Entfernung, was wir ja sonst gemacht haben, sie in Neuseeland, ich in Deutschland, konnten wir vor Ort dann natürlich tatsächlich so machen, dass wir wie hier mit zwei Mikrofonen aufgenommen haben. Einmal sogar auf einer Autofahrt. Natürlich ist es kein spontanes Gespräch und uns ist schon auch bewusst, dass wir reden, damit das andere Leute hören. Es ist keine private Unterhaltung, aber es schafft doch mehr Nähe und Spontanität, als wenn das vorbereitet ist und nur über den Bildschirm läuft.
Jetzt vielleicht wirklich nochmal so zurück zu deinen auch Theatererfahrungen und deiner Begegnung mit Landestheater in diesen 20 Jahren in Flensburg. Du hattest das jetzt vorhin schon mal so angerissen, eigene Erfahrung als Spieler, als jemand, der Regie geführt hat. Und du hattest dich auch Ende der 90er Jahre für eine Regieassistenz am Landestheater beworben, hast du mal erzählt.
Ja, das schwang eben immer schon mit seit der Schulzeit. Also geflasht hat mich damals, als die Drei-Groschen-Oper von unserer Oberstufentheater AG aufgeführt wurde. Die durften wir in der 9. Klasse sehen, die Generalprobe. Und ich war so angetan. Jetzt im Nachhinein ganz witzig mit Robert Habeck in der Rolle des Peachum damals. Und habe dann an der Theater-AG der Schule teilgenommen. Und das war immer etwas, was mich auch interessiert hat. Wie gesagt, eine französische Theater-AG auch an der Schule gegründet, das an der Uni weitergeführt. Und als ich an der Uni Saarbrücken war und merkte, nee, so der Wissenschaftsbetrieb ist auf Dauer doch nicht meine Zukunft, hatte ich mir dann nochmal überlegt, nee, vielleicht versuchst du diese Theaterleidenschaft auch nochmal zu professionalisieren, und habe mich dann relativ flächendeckend auf Regieassistenzen beworben, unter anderem hier, und dann eben auch eine Absage von Horst Missala bekommen, reihte sich ein, also auch von Ulrich Kuhn und von Jürgen Flimm. Immerhin, sie haben sie persönlich unterschrieben, das muss man ihnen dann ja auch hoch anrechnen, aber es hat nicht geklappt letztendlich, und so ging dann für mich der Weg am Nordkolleg weiter im Bereich kulturelle Bildung im weitesten Sinne.
Das ist, glaube ich, heute alles doch ganz anders bei einem hohen Fachkräftemangel auch im Bereich der Regieassistenzen. Aber ich kann mich gut erinnern, Ende der 90er Jahre war es wirklich auch extrem schwer, eine solche Stelle überhaupt zu finden. Dann hast du eben 20 Jahre lang als Leiter des Flensburger Kulturbüros natürlich auch doch recht dicht am Landestheater gearbeitet. Andererseits ist in Flensburg das eine interessante Organisationsform, das Landestheater eigentlich nicht so wirklich dem Kulturbüro zugeordnet, sondern in anderer Weise an die Stadt angedockt. Aber so in deiner Wahrnehmung, welche Rolle spielt da das Landestheater im Flensburger Kulturleben? Wie würdest du es beschreiben als ehemaliger Leiter des Kulturbüros?
Also es ist natürlich einfach eine sehr, sehr große Einrichtung. Also neben den städtischen Museen die größte Kultureinrichtung, was die Mitarbeitenden betrifft und natürlich auch was den Zuschuss betrifft. Das ist in der politischen Diskussion natürlich immer etwas, was genannt wird. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Rolle des Kulturbüros sehr stark daran bestand, auch eher den kleineren Einrichtungen zu helfen, überhaupt auf die Beine zu kommen. Unterstützung zu leisten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, im Bereich Organisation. Etwas, was das Landestheater natürlich in dem Sinne nicht gebraucht hat, weil ihr da einfach autark genug seid. Ich sehe das Landestheater so ein bisschen oder habe es wahrgenommen in der Zwitterrolle im Sinne von das Landestheater zu sein für den Norden Schleswig-Holsteins. Also ein Programm zu machen, was natürlich auch in der Fläche funktionieren muss. Und gleichzeitig, und das merke ich bei dir auch einfach sehr stark, sich vernetzen zu wollen vor Ort, was ich eben auch ganz wichtig finde. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig schwerer Spagat, Und die Berührung zum Landestheater hat es immer dann gegeben, wenn es eben Aktionen vor Ort gab, wie beispielsweise bei den Nächten der Kultur 2006 und 2008. Liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber dass sich eben das Landestheater auch beteiligt. Und das fand ich auch ganz hilfreich, um diese Schere, die immer noch irgendwie vorhanden ist zwischen U und E oder zwischen freier Kultur und Hochkultur oder wie auch immer man das nennt. Letztendlich sind das alles Menschen und Kultur ist immer im Wandel. Das finde ich auch ganz wichtig.
Ja, und es sind eben ja auch Kategorien, die, glaube ich, noch nie so richtig gegriffen haben und nie so richtig gepasst haben und es auch heute nicht tun. Also das ist, finde ich, immer wieder faszinierend, wenn man sich auch mit Theatermachern vergangener Zeiten beschäftigt, dass es denen immer ganz wichtig war zu gucken, möglichst viele Menschen zu erreichen. Das ist dann meist auch ein möglichst diverses Programm, was man dementsprechend entwickelt. Und diese Bandbreite, finde ich, macht ja auch den Reichtum aus. Und an die Tradition dieser Flensburger Theater, dieser Flensburger Kulturnacht wollen wir ja auch anknüpfen und werden im September dann eben auch wieder, ja, in Flensburg einladen, an möglichst vielen Orten unterwegs zu sein. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich finde gerade solche Kulturnächte, die ich an mehreren anderen Orten erlebt habe und auch mitgestalten konnte, immer eine wunderbare Gelegenheit, um als Passant in der Stadt mitzubekommen, was hier alles los ist. Und gerade Flensburg habe ich von Anfang an als unglaublich vielfältig erlebt. Durchaus auch so ein bisschen mit dem Gefühl, hier ist ja eher was Dänisch als Deutsch beschriftet. Das fand ich auch so eine ganz interessante Entdeckung, als ich meine ersten Spaziergänge durch die Stadt gemacht habe. Was bedeutet für dich dieses Deutsch-Dänische in Flensburg, auch in dieser Grenzregion? Hat das eine Relevanz?
Ja. Ganz groß, also sowohl beruflich, wir hatten ja vorhin mal so die Sprachen Französisch und Spanisch zu fassen, also Dänisch ist tatsächlich die Sprache, die ich am meisten, also die Fremdsprache, die ich am meisten gebraucht habe beruflich, sowohl in der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der dänischen Minderheit in Flensburg, wo es ja mit dem Lille-Theater, mit der Dänz-Zentralbibliothek, mit SSF, also dem dänischen Kulturverein, eine ganze Reihe an Akteuren gibt, als auch in der Kooperation mit den Grenzkommunen Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Herslev, Fog Baltica als deutsch-dänisches Festival, das hat eine ganz große Rolle gespielt und dann auch da wieder ein Stück weit persönliche Affinität. Wir hatten in der Schule schon Schüleraustausch nach Dänemark, sind damals mit, ich glaube, Hexenjagd, genau, von Arthur Miller, dann auch an unsere dänische Partnerschule in Vorbau gefahren. Und daraufhin haben meine Frau und ich uns dann auch dazu entschieden, unsere Kinder auf das dänische System zu schicken. Das heißt, die waren im dänischen Kindergarten und bis zur 10. Klasse in der dänischen Schule in Flensburg und sind dann, auch vielleicht typisch fürs Grenzland, auf die deutsche Schule in Dänemark gewechselt. Also dieses deutsch-dänische Hin und Her, das hat eine große Rolle gespielt und bereichert die Region auch einfach. Also das ist etwas, was ich an Flensburg sehr mag, dieses geprägt sein durch die beiden Kulturen und das auch deutlich Sichtbare des Dänischen.
Und in Sachen Digitalisierung können die Deutschen bei den Dänen ja wahrscheinlich auch einiges lernen.
Ja eindeutig. Also wenn ich
eine kurze Antwort.
Also wir haben es ja gemerkt, als 2020 die Corona-Krise kam, da war unser Sohn schon auf dem Gymnasium in Appenrade und unsere Tochter auf der Nachschule, Efterskole in Tinglev. Und die Umstellung auf digital ging nahezu reibungslos, weil so Sachen wie Videokonferenzsoftware einsetzen und Unterricht weiterzumachen, das schon viel, viel etablierter war als in Deutschland.
Du wirst ja wahrscheinlich jetzt in deiner neuen Tätigkeit von deinen vielfältigen kulturellen Erfahrungen, Kompetenzen gar nicht so viel mitnehmen können oder vielleicht doch? Oder wie kultivierst du das für dich selbst weiter?
Also direkt natürlich nicht. Ich finde immer, was ja so ein Modebegriff geworden ist, New Work, Agilität, was ja letztendlich auch nur heißt, ich setze mich nicht hin, plan ein Jahr lang und setze dann ein Jahr lang diesen Plan um, sondern mache das kurzfristiger und starte erstmal irgendwo und gucke, was sich ergibt und baue darauf auf. Das, glaube ich, ist ein Prinzip, was für eine Theaterproduktion dann zum Beispiel ganz typisch ist. Also ist auch gar nicht so, dass da der Regisseur reingeht und wirklich das letzte Detail schon vorgeplant hat und dann das in die Probe gibt, sondern in der Probe entwickelt sich ja auch noch ganz viel. Das ist vielleicht eine Vorgehensweise, die, glaube ich, auch der öffentliche Dienst und auch die öffentliche Verwaltung noch viel stärker üben muss, auch einfach um Schritt zu halten. Also das ist vielleicht ein kulturelles Prinzip, was noch vorhanden ist. Das wirklich beteiligt sein an kulturellen Projekten, das wird natürlich jetzt weniger werden, beruflich, aber ich bleibe natürlich auch als Privatperson an Kultur interessiert und habe dadurch, dass ich jetzt von Flensburg nach Kiel pendel, einfach wahnsinnig viel Zeit zum Lesen, was ich auch zu schätzen weiß.
dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du dem Flensburger Kultur- und Theaterleben auch am Landestheater weiterhin verbunden bleibst. Wir dich immer mal wieder da als Gast begrüßen dürfen. Dir, wie gesagt, ein ganz herzliches Toi, Toi, Toi für die Arbeit im Ministerium. Ich glaube, das kann man da genauso gebrauchen wie in der Kultur.
Ja.
Erstmal herzlichen Dank fürs Kommen und ja, auf Wiedersehen im Landestheater. Ja,
vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
Wir sind nicht allein auf